Und ich danke dir, Herr, für das, was du vorbereitet hast für den heutigen Abend, für das Wort, was du vorbereitet hast, aber auch dafür, dass dein Wort Kraft hat, Herr. Und wo wir hören aus deinem Wort, da danke ich dir, dass es die gleiche Kraft hat, wie auch zu dem Zeitpunkt, als du es eingegeben hast, Herr. Und ich danke dir, dass du wirkst an uns, dass du Veränderung schenkst und dass jeder genau die Dinge auch erleben darf, die du änderst an unserem Inneren, die wir brauchen, Herr. Amen. Ich musste meinen afrikanischen Freunden, die ich inzwischen habe und bei denen ich in der Gebetsgruppe dabei bin, da bin ich manchmal sogar für Lobpreis zuständig, einfach aus dem Grund, weil ich der Einzige bin, der fließend Deutsch singen kann und da heißt es singen ein Lied und dann sitze ich da dran und denke so, okay, alles klar. Aber jedenfalls, alles möglich durch Gottes Gnade. Den musste ich erstmal erklären, was die German Fastenzeit ist. So, weil das kannten die so, oder er kannte das nicht so genau, das habe ich ihm erklärt, dass gerade Fastenzeit ist und da fasten auch, also zumindest bei mir im Geschäft, auch Leute, die sind gar nicht gläubig oder so. Und jedenfalls, ich möchte auf was eingehen zu Beginn, das ist denjenigen, die fasten, ist das wahrscheinlich klar und allen anderen aber wahrscheinlich auch. Und zwar, dass unser Körper, den Gott uns geschaffen hat, der ist gut, um uns genau zu sein, ist er sogar sehr gut. Ja, wir wissen, Gott hat alles geschaffen und hat immer wieder gesehen, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und als er uns Menschen geschaffen hat, dann hat er gemerkt, jetzt ist es sehr gut. Okay, wir haben einen sehr guten Körper von Gott geschaffen. Trotzdem ist es so, wenn jetzt mein Körper mir sagt, hey, ich möchte den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und ich möchte mich ernähren von rohem Olivenöl, dann wissen wir, angenommen, ich hätte diese, also manchmal hat man vielleicht schon Lust, aber egal, dann ist das trotzdem nicht das Gute und Richtige für mich. Also es gibt andere Sachen, die der Körper vielleicht möchte. Wir wissen, dass nicht alles, wonach der Körper hungert, sage ich mal, deswegen gut ist für ihn oder in Gottes Willen jetzt ist. Und ich gehe heute aber nicht ein auf den Körper, sondern auf unser Herz. Das Herz ist auch von Gott geschaffen. Ja, Psalm 33, 15, der ihnen allen das Herz geschaffen hat, der achtet alle auf alle ihre Werke. Ja, das ist uns auch ohne den Bibelvers, glaube ich, bekannt, aber Gott hat unser Herz geschaffen. Und obwohl das Herz erstmal gut ist und von Gott gegeben ist, ist deswegen nicht automatisch alles, was unser Herz so denkt, alle Gedanken und Gefühle, die sich darin abspielen, deswegen automatisch auch von Gott. Sondern da ist alles Mögliche ja auch erstmal drin in unserem Herzen. Und genau deswegen herzlich willkommen zur Predigt. Herzlich willkommen. Wir möchten uns ein bisschen Dinge anschauen über das Herz. Ich muss sagen, ich bin wirklich nicht weit gekommen, weil das ist so ein Thema, kannst du ganz viel sagen. Wir gehen heute nur auf einen kleinen Aspekt eigentlich drauf ein. Es hört sich in meinem Inneren schon fast so an, als würde es irgendwie eine Art Themenreihe oder so werden. Mal gucken, ob ich da mal nochmal weiter drüber einsteige. Aber ich möchte anfangen mit einem Vers übers Herz, der ist, glaube ich, recht bekannt. Sprüche 4, Vers 23, da denke ich, wissen die meisten schon auswendig. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich mag so, wenn Verse sich vor allem auch je nach Übersetzung ähnlich anhören, finde ich, kann man die gut kombinieren. Und wenn wir jetzt nämlich Sprüche 4, Vers 23 nehmen, mehr als alles andere behüte dein Herz, und Jeremia 17, Vers 9 nehmen, ich nehme das aus der Elberfelder Übersetzung, dann steht da noch was anderes. Da heißt es, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Beides sind Wahrheiten. Das eine, Herz ist gut und das Herz gilt es zu behüten, mehr als alles andere. Aber das Herz nach Jeremia 17, 9 ist auch irgendwie trügerisch. Ja, nicht alles, was unser Herz uns sagt, was es will, was gut ist für uns oder wie, ist deswegen gut für uns. Deswegen müssen wir es eben auch umso mehr behüten, um zu gucken, was kommt da rein und was kommt da nicht rein, ne? Und da finde ich es auch interessant, wenn wir über das Herz reden, die Menschen in der Welt, die wissen oder gehen wahrscheinlich davon aus, dass es den Körper und die Seele gibt. Weiter kommen sie aber viele nicht. Das Körper, Seele, Geist ist ja unsere Komponenten, aus denen wir bestehen. Und deswegen in der Welt hat man vielleicht manchmal so den Spruch, so folge deinem Herzen. Vielleicht schon mal gehört so. Das ist aber nicht das, was Gott uns tatsächlich sagt. Wenn wir in Numeri 15, also 4. Mose, 15, Vers 37, einen Abschnitt lesen, der sehr spannend übertitelt ist in manchen Übersetzungen. Es ist so ein Abschnitt, Ich weiß nicht, ob ihr den alle auswendig könnt. Ich kann ihn nicht auswendig. In der Mengenübersetzung wird er beschrieben mit der Überschrift Verordnung über die an den Kleiderzipfel anzubringenden Quasten. Wer kennt die Stelle auswendig? Ich kenne sie nicht auswendig. Und auch wenn manche Stellen natürlich gerade, was die Erlösung und so angeht, wesentlich relevanter sind, so sind doch alle Stellen in der Bibel gut und die gilt es zu erforschen und durchzulesen, weil auch in dieser Kleiderquasten-Zipfelstelle auch wichtige Dinge für uns drinstehen. Und die möchte ich kurz mit euch angucken, im 4. Mose 15, Abvers 37. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sage ihnen, sie sollen sich an den Zipfeln ihrer Kleider eine Quaste machen, von Generation zu Generation. Und sie sollen an der Zipfelquaste eine Schnur von blauem Purpur anbringen. Und wenn ihr die Quaste seht, sollt ihr an die Gebote des Herrn denken und sie einhalten. Und jetzt kommt's. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen folgen und hinter ihnen herhuren, damit ihr an alle meine Gebote denkt und sie einhaltet und eurem Gott heilig seid. Also was hier, ich wollte es nicht ganz aus dem Kontext reißen, deswegen haben wir es mal kurz gelesen. Worum es mir hier geht, sind nicht die Zipfel und Quasten so. Jeder möge, ich weiß nicht, du könntest sowas vielleicht arrangieren, gell? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das genau aussieht, aber du weißt es. Wo jetzt genau? Ach, du meinst die Dinger da, diese Schnüre? Ja. Das sieht genau. Ja, okay. Oder sind es die Schnüre da, oder? Also gut, aber wir machen jetzt keine Stoffexpertise, aber danke. Das habe ich eine Diskussion ausgelöst, die wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, alles gut. Also ich wollte eigentlich sagen, mir geht es nicht um die Quasten konkret, sondern mir geht es um diesen Halbsatz, der hier kommt. Eben folgt nicht eurem Herzen und euren Augen. Und an anderen Stellen lesen wir auch in der Bibel, warum oder wozu das führt, wenn man nur seinem Herzen folgt, ohne dass der Geist Gottes spricht und ohne dass das Herz gefüllt ist mit Gutem von Gott. Wir steigen heute auch durch ein paar Bibelstellen durch, also wer aufschreibt, der ist im Vorteil vielleicht, aber ich kann es uns im Nachgang auch nochmal teilen. Psalm 95, Vers 10, da geht es um den auch Auszug aus Ägypten. Und da spricht der Herr über sein Volk und sagt, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Oder Luther sagt es, sie haben ein Herz, das den Irrweg sucht. Und das heißt also, es kann sein, wenn wir uns nur auf unser Herz fokussieren, nur mit der Seele unterwegs sind, nicht mit dem Geist, dann kommen wir nicht dahin, wo Gott uns haben will. Also hörst du auf dein Herz, kommst du nicht vorwärts. So kannst du es sagen. So. Also hörst du nur auf dein Herz, sage ich mal. Und als eine letzte Geschichte vielleicht noch zu dem Einstieg. In Genesis 6, wo die Sündflut dann angekündigt wird und beschrieben wird, warum die über die Erde kommt, da heißt es Genesis 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also bei ihnen war das Herz angefüllt mit schlechten Dingen und das war der Grund, warum dann die Sintflut kam, die uns alle bekannt ist. Da hat der Herr ganz viele Menschen ausradiert mit einem ganz nassen Radiergummi, den man Flut nennt. Und wir wissen, was dann war mit Noah und der Arche und so weiter. Eingeleitet wird das eben mit diesem, dass die Bosheit im Herzen hatten, böses Sinnen und Trachten ihres Herzens. Okay, also wir merken deswegen, okay, unser Herz muss, da muss es gut drin aussehen, dass wir nicht durch irgendwelche schlechten Sachen, die da drin sind, falsch geleitet werden, auf den Irrweg kommen oder ähnliches. Und wie kommen wir aber dahin, dass das Herz, umso säuberer ist oder wie es im Psalm 26, 2 heißt, dass es so geläutert ist, das Herz. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Dinge, die Gott uns anweist. Wo wir müssen natürlich darauf achten, was lassen wir in unser Herz rein und so ein paar Dinge. Ich kann heute tatsächlich nur auf einen Punkt eingehen, aber wie gesagt, ich gehe vielleicht demnächst nochmal auf was anderes ein. Weil ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo es auch um das Herz geht. Und es ist so eine Bibelstelle gewesen oder ist, ja, eine Bibelstelle gewesen. Ich habe die gelesen und in der Vorbereitung auch und habe da erstmal gesagt, Herr, das ist so eine von den Stellen, irgendwie, ich verstehe die nicht und kann damit mich nicht ganz identifizieren, ich nehme eine andere Stelle. So, weiß nicht, manche Prediger vielleicht hier unter uns, denen geht es vielleicht auch manchmal so. Und ich habe dann aber, mich hat diese Stelle trotzdem nicht losgelassen, weil ich dachte, alles im Wort Gottes muss doch mir irgendwie, es muss mir ja irgendwas geben, muss mich irgendwie weiterbringen können, da muss Gott ja zu mir sprechen können. Und also er muss mir da Offenbarung geben können. Und dann hat mich das eben nicht losgelassen und auf der Arbeit habe ich dann darüber nachgesinnt und gesagt, Herr, ich möchte wissen, was das bedeutet. Und das ist eine Stelle aus Prediger 7. Also Prediger ist ja schon an manchen Stellen, finde ich, ganz ein bisschen schwieriger zu verstehen. So. Also ich finde es manchmal, hört sich so ein bisschen negativ an, oder wie soll man sagen. Und Prediger 7, Vers 3, da geht es um das Herz und da ist so dieser Halbsatz und der hat mich anfangs, ich würde fast sagen, gestört oder es war schwierig für mich, den zu verstehen. Dieser Halbsatz: Durch Trauern wird das Herz gebessert, so sagt es Luther. Oder in der Elberfelder: Bei traurigem Gesicht ist das Herz in rechter Verfassung. Oder Züricher: Bei trauriger Miene geht es dem Herzen gut. Und ich habe diese Verse so gelesen und ich dachte, also es sind so, ich lese es, aber dann, wenn ich sowas lese, dann irgendwie lese ich irgendwie halt weiter und keine Ahnung, weil ich fand es schwierig, weil der Heilige Geist ist ja gesandt als Tröster, um uns zu trösten. Und warum steht dann hier, beim Trauern wird das Herz gebessert? Dachte ich so, ja, das hört sich irgendwie so an, wenn ich das lese, es hört sich an, als sollte ich jetzt trauern oder was, aber das, keine Ahnung, fand ich schwierig. Und dann habe ich aber eben den Herrn um Antwort gebeten, weil es eben einer dieser Verse ist, der bisher nicht an meinem Kühlschrank hing. Jetzt habe ich ihn an meinen Kühlschrank gehängt, weil bei wem hängt der schon am Kühlschrank? Und weil ich jetzt was dazu erzählen kann, wenn mich jemand fragt wegen meinem Kühlschrank. Aber jedenfalls, ich habe dann den Herrn gebeten und ich habe eine, ich würde sagen, Erkenntnis oder Auslegung bekommen, die darf jeder natürlich für sich prüfen, wie wir immer alles prüfen sollen, was auch ich sage. Und da möchte ich gerne mit euch reingehen, was ich glaube, was diese Stelle deswegen bedeutet. Prediger 7, wir lesen mal noch ein bisschen die Verse drumherum, ab Vers 2. Da heißt es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Wenn ich das jetzt erstmal so schnell lese, dann denke ich mir immer noch, ja, ich weiß nicht, es ist noch nicht so auferbauend für mich irgendwie. Weil ich habe dann so zum Herrn so gesagt, hey, warum steht da, ich soll traurig sein? Und dann war so der Eindruck, und es hat sich in der Schrift auch bestätigt, da steht gar nirgendwo, dass man traurig sein soll. Was hier steht, auch selbst wenn hier das heißt, durch Trauern wird das Herz gebessert, da wird nicht beschrieben, um wessen Herz es geht. Da heißt es nicht, dein Herz wird gebessert, wenn du trauerst. Und deswegen der Schlüssel in diesem ganzen Kontext oder diesem ganzen Absatz ist für mich dieser erste Halbsatz, der da vorkommt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert. Weil die Anweisung nicht ist, sei traurig und hab ein trauriges Haus. Sondern ich glaube, die Anweisung ist, geh dorthin, wo Menschen trauern, geh dorthin, wo andere traurig sind, geh zu ihnen. Statt eben, was dann später steht, dort, wo man sich freut, also zu Leuten, die nur Party machen, so, sage ich jetzt mal. Und das ergibt ja irgendwie, wenn man es so rum betrachtet, zu sagen, bin nicht traurig, aber ich gehe zu den Leuten, die trauern, das ergibt, finde ich, auch neutestamentlich betrachtet viel mehr Sinn, weil wir wissen, wir haben den ultimativen Trost für diese Welt. 2. Korinther 1, Vers 3. Jetzt wird es nämlich wieder positiver in der Predigt. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. So viel Trost und Trösten in zwei Halbsätzen oder wie, das kann irgendwie nur Paulus grammatikalisch irgendwie zu Papier bringen. Unglaublich, wie viel, also ich glaube 5-mal oder wie oft kommt das Trösten davor. Und wenn ich deswegen die Stelle im Prediger so betrachte, dass ich sage, hey, durch den Trost, den Jesus mir schenkt, kann ich hingehen zu Leuten und Trost weitergeben. dann hört sich das für mich nicht mehr so traurig an. Und dann ergibt es irgendwie Sinn. Und ich glaube deswegen auch, dass diese Stelle, also gerade auch die wir im 2. Korinther gelesen haben, uns auch ermutigt, wenn du aktuelle Traurigkeit in deinem Herzen hast, wenn irgendwas in deinem Herzen dich trauern lässt, dass du dich deswegen trösten lässt. Ganz konkret bei Jesus selber, aber ich lese es auch aus der Bibel heraus, dass wir auch den Trost in der Gemeinde, den Trost untereinander annehmen dürfen, dass wir einander trösten, werden wir ja ermutigt. Und ich glaube, das ist so auch ein Auftrag, den wir haben, Trost zu spenden. Ja. Ich glaube, die Schulter, Brust, wie auch immer, eines Christen, die sollte die erste sein, die zum Trost unserer Mitmenschen da ist. Ja. Und wenn du heute hier bist oder es im Nachgang hörst, was vielleicht auch noch einige tun werden, und du vielleicht dir denkst, hey, jetzt zu jemandem in ein Haus zu gehen, wo jemand trauert, das fällt dir gar nicht schwer, weil dein Haus ist aktuell irgendwie noch in Trauer, du bist gerade in Traurigkeit, dann möchte ich dich ermutigen, dass du natürlich in erster Linie Jesus, aber auch deine Geschwister, die dir beistehen, dass du die Leute aus der Gemeinde kommen lässt, Trost zu spenden durch den Herrn Jesus Christus, weil er kann dir vollkommenen Trost schenken. Und dann wird dein Herz da wieder strahlender, sage ich mal. Okay, das mal zu der Stelle aus Prediger. Wie gesagt, ich habe heute ein paar Bibelstellen mitgebracht, aber es ist das Wort Gottes, was uns aufbaut und nährt. Und dann habe ich noch eine Bibelstelle gefunden. Da dachte ich so, ich weiß nicht, diese Vorbereitung war jetzt mal ein bisschen spannender. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, da heißt es an einer Stelle, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Jetzt denkt jetzt wahrscheinlich der eine oder andere langsam so, Jahre, was hast du heute für Bibelstellen mitgebracht? Ich habe Bibelstellen mitgebracht, die teilweise sich erstmal verwirrend anhören, um sie zu entwirren, damit wir ermutigt werden. Wenn wir diese Stelle beispielsweise lesen, da ist es nicht so, da ist in Jakobus 4, Vers 7 lese ich jetzt gleich, genau. Wenn wir diese Stelle lesen, ist relativ leicht erklärt, weil der Kontext erklärt uns da eigentlich, dass wir uns, also dass es nicht an uns gerichtet ist mit der Niedergeschlagenheit und Trauer. Da wird es nämlich eigentlich kurz gesagt so beschrieben, eben Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend trauernd und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also diese Stelle, die ist nicht gerichtet an, so denke ich, an uns Gläubigen, sondern an die Leute mit geteiltem Herzen, die Sünder, die noch nicht erlösten Sünder, sage ich jetzt mal. Und ich meine, die haben Grund zur Trauer. Also in dem Sinne, da ist es nach Paulus' Brief an die Korinther sogar eine gottgewollte Traurigkeit, die ein Mensch hat ohne Jesus. Und da gehen wir kurz auch noch rein. 2. Korinther 7 ist es, ab Vers 8. Da schreibt Paulus, wenn ich euch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich jetzt, doch nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Umkehr. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Paulus spricht hier also diese zwei Traurigkeiten, sage ich mal, an. Einfach die Traurigkeit in der Welt, die, ich sag mal, uns lähmt und uns aufhält. Paulus sagt aber konkret auch, die zum Tod führt. Und dann die von Gott gewollte Traurigkeit, die zum Heil, zur Errettung eigentlich führt am Ende vom Tag. Und das deute ich auf diese Traurigkeit, die wir wahrscheinlich alle mal hatten, bevor wir uns bekehrt haben. Also beispielsweise in meinem Leben war, als ich 16 war und alles Mögliche gemacht habe, aber mein Leben Frucht, Freud und sinnlos war, da hatte ich so eine gewisse Traurigkeit, sage ich mal. Ich bin vielleicht nicht jeden Tag in Tränen ausgebrochen, aber so dieses unwohle Gefühl, weil ich gemerkt habe, es passt irgendwie passt es nicht. Und das ist diese von Gott gewollte, weil Gott will ja, dass es uns gut geht und dass wir uns wohlfühlen und wohlgemut, ja. Aber er will nicht, dass wir uns wohlfühlen, in einem schlechten Zustand. Sonst bleiben wir da ja. Er möchte, dass wir diese Traurigkeit, die zur Umkehr führt, dass wir betrübt sind, um uns zu ihm zu wenden, dass wir erkennen, wir brauchen ihn. Das ist aber ganz klar dann eine Traurigkeit, die hinter uns liegt. Also ich bin jetzt ja heute nicht mehr betrübt zur Umkehr in dem Sinne, weil ich bin ja umgekehrt, wisst ihr, ich meine so. Also, und ich glaube, dass für uns als Christen deswegen, auch wenn ich das Neue Testament mir im Ganzen angucke, ist für uns als Christen der Dauerzustand keinesfalls Trauer ist. Also das ist, glaube ich, klar. Wir dürfen natürlich trauern, wenn etwas ist. Also deswegen schickt ja Gott einen Tröster. Der Tröster, den brauchen wir, weil wir manchmal Trost brauchen. Logisch, deswegen diese Stellen auch, dass wir füreinander da sein sollen und uns trösten sollen. Aber ich glaube, ich sage mal so, dass so diese Traurigkeit, die Welt hat, Dinge, worüber die Welt trauert und betrübt ist, da sollen wir nicht mittrauern. Und da habe ich auch ein Zeugnis mitgebracht, wo ich einfach einen direkten Vergleich habe, so von eigentlich einer sehr ähnlichen Situation, die jemand erlebt hat ohne Jesus und die jemand erlebt hat mit Jesus. Weil die Sache ist ja, wir haben Jesus in unserem Leben, aber Jesus sagt uns ja auch, er sagt nicht, ich bin jetzt bei euch und es gibt nie wieder Probleme. Diese Bibelstelle suche ich immer noch vergebens. Sondern Jesus sagt, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt ja schon auch in unserem Leben immer mal wieder Dinge, die uns vielleicht herausfordern können. Und ich hatte ein Zeugnis gehört oder miterlebt so von jemanden, der hatte in seiner Jugendzeit ist er auf, ich sag mal, Ablehnung gestoßen. Im Konkreten ging es darum, der hatte so eine Jugendliebe, sage ich mal, wo er sich verguckt hatte in ein Madel. Und dann ist er aber da irgendwie, weiß ich nicht, wurde abgelehnt oder es wurde nichts. Und dann ist er in Traurigkeit verfallen und in Bitterkeit. Also war kein Christ. Und dann hat es so 1, 2, 3 Jahre, den wurde der ziemlich griesgrämig. Und dann noch mehr und noch mehr. Und 40 Jahre oder glaube sogar noch mehr Jahre hat er immer noch erzählt. Und keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr wieder. Hat auch auf Schwäbisch erzählt, deswegen kann ich es nicht wörtlich zitieren. Also echt, das hat sich echt reingefressen in dieser Ablehnungsmoment in seinem Leben. Also wirklich krass. Und Gott sei Dank hat er dann noch ein paar Wochen vor seinem Ableben dann die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen, die richtigste Entscheidung seines Lebens, sich für Jesus entschieden. Das Zeugnis hatte ich auch mal erzählt, da hat mein Vater, ist mit einem Traktat von mir vorbeigekommen und so, und dann lief das, Reich Gottes ist ja ein Familienunternehmen, genau. Und also das, genau, dann am Ende hat er dann also doch noch so auch mal, es gibt jetzt sogar Beweisbilder, dann sind noch entstanden, wo er sogar gelacht und gelächelt hat. Das hätte man ein paar Wochen vorher nicht gedacht, bevor er sich bekehrt hat. Aber wo man merkt, okay, so jemanden in der Welt kann so eine Situation ganz schön fertig machen auch, oder ganz schön in Trauer versetzen und in so eine Bitterkeit, eine bittere Wurzel, die da hochwächst und dann weiß er nicht mehr weiter oder wie. Und das ist jetzt nur ein Beispiel und ich weiß, es gibt auch viele andere Beispiele, aber mit dem Beispiel kann ich mich identifizieren und deswegen gebe ich da gern auch ein Zeugnis von mir weiter als Christ. Also weil ich tue ja manche Zeugnisse, die lasse ich immer erst so ein paar Monate oder so reifen, bis ich damit dann auch sage, okay, jetzt kann man das mal erzählen. Weil am Anfang meiner 20er Jahre, so lange ist das jetzt auch nicht her, aber so vor ein paar Jahren jedenfalls, war ich in einer ähnlichen Situation wie dieser Mensch, von dem ich erzählt hatte. Ich bin ja, war damals auch schon im christlichen Dienst drin, noch nicht die Stellungen, die ich heute habe, wo der Herr mich zu begnadigt hat. Sagt man das so, keine Ahnung. Aber ich war schon viel unterwegs im christlichen Milieu und dann ist natürlich auch immer so, du hast ja hast eigentlich die ganzen Leute, christlichen jungen Leute in deinem Alter, hast du ja so im Blick und weißt so, wen gibt es so. Und dann war es vor ein paar Jahren so, dass mir mal ein evangelistisches Fräulein in die Augen gesprungen ist, einfach, sage ich mal. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, also ich bin ja sowieso bei dem Thema ja viel im Gebet und dann das Herz spielt, ist ja natürlich, hat er auch Dinge, die es sagt. Und dann habe ich erstmal so ein paar Monate gebetet. Dann dachte ich, okay, ich glaube, das kann ja mal einfach nett sein und so. Und dann habe ich anderthalb Jahre, ich würde nicht sagen, um sie geworben, das wäre, glaube ich, übertrieben, aber halt immer wieder mal sich getroffen, Geschenke gemacht und vor allem mehrmals am Tag gesegnet und gebetet für sie. Und das war, also das, da gingen einige Gebetsstunden, sind da reingeflossen. Ne? So, also weil, ja, ich sage nicht unbedingt, dass das geistgeleitet war, weil ich wollte einfach beten so, aber es war ja nicht verkehrt, man darf beten, man darf segnen, das ist, kann man ja nicht, eigentlich nicht zu viel machen. Und dann aber so nach schon so einem Jahr etwa, hatte ich dann so gemerkt, also ich bin ja auch mit dem Herrn im Gespräch logischerweise, und da war so dieser Impuls so, dass ich ihn doch fragen soll, also so konkret fragen, weil das habe ich zu dem Zeitpunkt nämlich nicht gemacht, ob das sein Plan für meine Zukunft ist, diese Person. Da habe ich erstmal dann nochmal, also da weiß ich gar nicht, warum ich dann ja nicht gleich gefragt habe, erstmal ein bisschen gewartet und dann irgendwie gedacht, ja okay, muss ich jetzt schon fragen, es ist ja für alle Beteiligten nur das Beste, wenn ich da die richtige Entscheidung treffe. Und dann hat der Herr aber vier Buchstaben genannt, die ich in dieser Konstellation eigentlich nicht hören wollte, hat gesagt, nein, nicht mein Plan für dich. Da habe ich immer noch so gedacht, ja, aber so mein Herz sagt, das wird schon passen, so irgendwie. Aber dann, ja, trügerisch eben. Und, aber tatsächlich, ich glaube, ein paar Tage, nachdem Gott mich schon angekündigt hat, hey, das wird nicht so sein, hat dann die Person auch, das war nicht ihr Wortlaut, aber hat mehr oder weniger gesagt, sie möchte, dass ich aufhöre, um sie zu werben. Also das war dann, diese Werbungsphase war dann vorbei. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist jetzt dieser Moment, als ich da dann diese Nachricht bekommen habe, hey, du kannst bitte aufhören, mir Geschenke zu machen und so weiter und mich zu treffen. Und mit dem Gebet hat sie nichts gesagt, aber alles gut. In diesem Moment war ich ja nach ein, zwei Jahren Investition und auch ne, mit dem Herzen und so, mit Gefühlen und den ganzen Sachen konfrontiert. Und dann ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Weil der Teufel, der wäre natürlich gleich sehr fröhlich gewesen, wenn man das so sagen kann, dass es aber, ja, ich glaube, dass es ihn gefreut hätte, wenn ich in Traurigkeit und Bitterkeit und keine Ahnung, was für Gedanken da jetzt mich hätte reinfallen lassen können in so ein tiefes Loch. Das wäre sicherlich auch möglich gewesen, aber, und das sage ich nicht, weil ich da irgendwie den Durchblick habe, sondern weil ich glaube, dass Gottes Gnade und sein Geist mich in dem Moment befähigt haben. In dem Moment, als ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich einfach ganz schnell gemerkt, okay, ich muss jetzt aufpassen auf mein Herz. Und ich habe einfach, das war jetzt nicht das Mastergebet, aber so hatte ich es in der Art ausgesprochen, habe ich gesagt, Herr, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, das jetzt einfach zu verkraften, sage ich mal, diese Info, diese Ablehnung. Und ich bin jetzt auch etliche Monate später dankbar dafür, dass ich nicht einen Moment, nicht eine Sekunde, nicht eine Minute irgendwie runtergezogen wurde, weder, dass ich bitter wurde, noch, was ja auch passieren kann in so einem Fall, dass ich dann irgendwie wütend oder sonst was werde, das ist ja, da gibt es auch Beispiele in der Bibel, dass sich dann die positiven Gefühle in negative verwandeln oder so, sondern es war einfach dann ein Frieden da. Und er ist geblieben und dann ist da auch ein Frieden gewesen in der Bekanntschaft, die ich mit ihr hatte. Und jetzt, und ich meine, das war dann damals, bin ja auch immer viel am Dienen, dann ist das so, okay, dann betest du und dann nach ein paar Tagen ist dann schon wieder, steht das Nächste an. Aber irgendwann, als ich mal nochmal drüber nachgedacht habe, über die ganze Situation, wo ich ja zwei Jahre mich investiert habe und dann war es vorbei und dann habe ich, oder dann hat es nie angefangen, wie auch immer, und dann habe ich einen Satz gesagt und Gott hat mir Frieden geschenkt, Trauerlosigkeit, aber auch Wutlosigkeit und alles. Das hat mir gezeigt, welche Autorität Gott uns gegeben hat über unser Herz. Wenn Traurigkeit anklopft an deinem Herzen, du musst sie nicht reinlassen. Weil der Tröster lebt in deinem Herzen. Jesus, der die Quelle aller Freude ist, er lebt in dir. Und deswegen, das ist ein Beispiel, das ist halt jetzt mein Beispiel, aber ich hatte in der Vorbereitung wirklich das Gefühl, dass Leute in der Gemeinde sind, vielleicht auch welche, die es nachhören, ich weiß es nicht, aber Leute sind, du hast vielleicht in deiner Vergangenheit, du hast vielleicht etwas verloren. Vielleicht war es, wie in meinem Fall, eine Beziehung, vielleicht war es eine Freundschaft, waren es Freundschaften, vielleicht war es irgendwie deine Stellung in der Gesellschaft, irgendwie deine Position in einem Beruf oder ein Lebensstandard, den du heute nicht mehr hast. Vielleicht war es auch etwas, das vermisst du, weil du es nie erreicht hast, weil du es irgendwie verpasst hast oder sonst wie, und der Teufel klopft an oder nagt an deinem Herzen und will, dass du dich darüber dass du darüber bitter bist oder bitter bleibst, dass du in Traurigkeit schwelgst wegen irgendwelchen Sachen, die schon länger her sind. Aber Jesus ist größer als diese Gedanken. Jesus ist größer als diese Gefühle. Und es ist auch interessant, in dem gleichen Absatz, den wir vorher gelesen haben, in Prediger 7, wo nicht alles leicht zu verstehen ist, da ist ein Satz, der ist doch leicht zu verstehen. Prediger 7, Vers 10, sagt nicht, wie kommt es nur, dass früher alles besser war als jetzt? Denn ein Weiser fragt nicht so. Oder andere Übersetzungen sagen, du fragst das nicht in Weisheit. Dass wir uns nicht die ganze Zeit nach hinten begeben und gucken, was ist alles nicht geschehen, was habe ich alles nicht bekommen, was habe ich alles jetzt nicht mehr, sondern dass wir nach vorne blicken auf das, was Jesus uns schenkt. Und ich sage das zum einen als Ermutigung, dass wir wissen, Gott gibt uns die Kraft, Gott gibt uns da auch wieder die Freude und diese Dinge, aber auch als, ich sag mal, Anweisung, weil wir müssen auch Dinge loslassen. Dinge in unserer Vergangenheit, Dinge, die passiert sind, wir müssen sie loslassen. Wenn man die Sorgen nach 1. Petrus 5, Vers 7 auf den Herrn wirft, dann sind die auf den Herrn geworfen. Es ist kein Boomerang, okay? Also die sollen da bleiben. Und das heißt wirklich, sie loszulassen. Und dann zu erleben, wie Jesus uns Freude gibt. Ja, Jesus hat in Lukas 4 hat er einen Absatz aus Jesaja zitiert. Den haben wir schon öfters hier gehört. Ich nehme ihn gerne nochmal mit auf. Das ist Jesaja 61, ab dem ersten Vers. Da heißt es, der Geist des Herrn, der Herrscharen, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Hier endet das, was Jesus zitiert hat, aber in Jesaja geht es noch weiter, wenn wir die Stelle aufschlagen. Da heißt es, und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit und eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und deswegen dürfen wir wirklich auch an dem, was Jesus getan hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wir haben es auch, glaube ich, letztes Mal wieder gehört, dass er alle unsere Sünden, alle unsere Schuld vergibt, dass er unsere Gebrechen heilt, er hat uns erlöst vom Verderben, das ist ein Grund zur Freude. Ja, Evangelium heißt ja auch frohe Botschaft und dass wir darauf bedacht sind. Und auch wenn wir so Verse lesen wie in der Welt habt ihr Bedrängnis, Johannes 16, es ist interessant, oder Johannes 16, 33, es ist interessant, es steht einmal im Johannes-Evangelium, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber dreimal steht im Johannes-Evangelium, Johannes 15, 11, Johannes 16, 24, Johannes 17, 13, da steht dreimal, dass Jesus sagt, in mir wird eure Freude vollkommen werden. Das sagt er dreimal. Er sagt einmal, es gibt Bedrängnis in der Welt, aber er sagt dreimal, um es zu unterstreichen, aber in mir werdet ihr vollkommene Freude haben. Halleluja. Und das ist so mal mein erster Punkt, den ich also dann heute damit auch abschließe, zum Herzen. Ich meine, das Herz von Gott geschaffen, ein wunderschöner Ort, den wir aber auch bewahren müssen. Nicht alles, was wir an Gefühlen und an Regungen dort haben, ist von Gott. Und deswegen darauf zu passen und deswegen nicht irre leiten zu lassen. Und heute eben konkret mit dem Punkt der Traurigkeit, dass wir die Traurigkeit nicht uns leiten lassen, beziehungsweise uns lähmen lassen, muss man wahrscheinlich eher sagen. Da möchte ich dich ermutigen, wenn du konkret Dinge hast, aktuell in deinem Leben, worüber du trauerst, wo du Trauer hast, dann, dass du diese Dinge durch Jesu Kraft oder bei Jesus dir Trost suchst, aber auch bei Menschen in der Gemeinde. Er hat uns die Gemeinde gegeben, dass wir einander mit dem Trost, den Jesus gibt, trösten. Und aber auch wirklich die Ermutigung und Anweisung, wenn es da was ist aus deiner Vergangenheit, worüber du trauerst, dann ist vielleicht nicht der primäre Step, da Trost zu suchen, sondern es loszulassen, glaube ich. Also, dass du Dinge auch in der Vergangenheit lässt, die in der Vergangenheit waren, um auf die Zukunft zu schauen, die Jesus für dich vorbereitet hat und die gut ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Wort uns wirklich diese Gewissheit gibst, dass du uns tröstest, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst, wo wir trauern oder ja, dass du diese Dinge auch nachvollziehen kannst. Aber Herr, du willst, dass es gut steht um unser Herz. Du willst, dass unser Herz offen ist für dein und gefüllt ist für dein Wort, Herr, dass du regierst auch in unserem Herzen und nicht die Trauer, die in dieser Welt so herrscht, Herr. Und so spreche ich auch aus über jeden in der Gemeinde, über jeden, der es auch nachhört, Herr, dass du wirklich durch deinen Heiligen Geist Offenbarung schenkst, wo auch Dinge sind, die wir loslassen müssen. Wo Dinge sind, die wir durch deine Kraft auch loslassen können, Herr, weil du hast uns befähigt, du hast uns diese Kraft gegeben und diese Autorität auch, Herr, in unserem Herzen wirklich auch aufzuräumen durch deinen Geist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du da, wo Trauer geht, wo Betrübnis, wo Grimm, wo Bitterkeit verschwindet, dass du kommst und es auffüllst, diesen leeren Platz mit deiner Freude, Herr. Dass das Gute, was du schenkst, die guten Früchte deines Geistes aufwachsen und aufblühen in unserem Herzen, dass wir auch erleben dürfen, wie unsere Gedanken, unsere Sinne und unsere Gefühle dich ehren, Herr. Dass wir mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken, mit ganzem Herzen unseren Gott lieben, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich Erfüllung schenkst, eben auch Erkenntnis schenkst, wo wir Dinge anpacken und rausschmeißen sollen auf unseren Herzen. Und dass wir dann erleben dürfen, wie deine Kraft uns frei und fröhlich macht. Amen.